SWR Kultur. Vor Ort.
Willkommen Stuttgart, willkommen im Literaturhaus. Ich bin Katharina Borchert und ich freue mich auf einen Abend mit der Autorin Sharon Dodua Otoo, die ihren neuen Roman dabei hat. So in etwa ist es geschehen, heißt der Band, die Geschichte einer Autofahrt, die tödlich endet. Nein, kein Unfall, sondern ein Mord. Guten Abend, Sharon Dodua Otoo. Wie schön, dass Sie da sind.
Vielen Dank.
Ja, Frau Otoo, Sie leben schon seit langem in Deutschland. Sie waren erstmals in Deutschland als Au-pair-Mädchen, Anfang der 90er Jahre, in der Nähe von Hannover. Dann sind Sie immer wieder nach Deutschland gekommen, gereist von London aus, wo Ihre Familie lebt, die wiederum aus Ghana kommt. 2006 zogen Sie dann richtig nach Deutschland um, genau 20 Jahre her. Das 20-jähriges Stimmt. Jubiläum ja. dieses Jahr.
Ich habe es nicht gefeiert.
Können Sie ja noch.
Ja, kann ich noch machen.
Okay. 20 Jahre her und genau 10 Jahre ist es her, dass Sie den Ingeborg-Bachmann-Preis gewannen. Auch das können Sie feiern?
Ja.
So doppeltes Feiern.
Das stimmt.
Ja.
Das kriegen wir
Gutes
hin.
Jahr. Ja. Seither haben Sie viel geschrieben. Artikel, Erzählungen und 2 Romane. Adas Raum hieß Ihr erster Roman und jetzt kommt noch der 2. Roman dazu. So in etwa ist es geschehen. Zu all dem später noch mehr. Was mich zuerst aber mal besonders interessiert, warum Deutschland, schon als ganz junge Frau, direkt nach der Schule, wenn man aus London kommt,
ja.
Wieso Deutschland?
Ich habe natürlich...
Hannover.
Ja, Hannover. Hannover hat es mich hingezogen. Ich habe diese Frage natürlich oft gehört und manchmal möchte ich antworten, ich habe Vorfahren in Deutschland und die haben mich gerufen und ich bin dem gefolgt. Aber ich glaube nicht, dass das stimmt. Ich glaube, das war eine dieser komischen Zufälle oder Zwischenfälle, die es halt gibt im Leben, das war nicht unbedingt gewollt. Meine erste Fremdsprache in der Schule war Französisch und meine zweite Fremdsprache war Deutsch, weil das klappte sehr gut mit Le und La und dann durfte ich mich der, die, das ausprobieren. Und ich habe auch das gut gemeistert, apparently. Dann habe ich die Schule gewechselt und ich fand meine Französischlehrerin nicht so nett und meine Deutschlehrerin aber war sympathisch und dann bin ich beim Deutsch geblieben. Ja, so ist es gekommen. Wir machen in England auch sowas wie Abitur, A-Levels. Und damals habe ich nach dieser A-Levels der Plan eigentlich gehabt, Schauspielerin zu werden. Und ich habe mich beworben bei der BBC, parallel aber dazu für diesen Au-pair-Aufenthalt in Hannover. Wenn das mit der BBC nicht klappt und meine große Filmkarriere, dann spreche ich Deutsch. Also, ja, es hat nicht mit BBC geklappt, aber ich bin in Hannover gelandet.
Ah, okay.
Ja.
Und hier.
Und hier.
Es hat sich eine andere Karriere daraus entwickelt.
Ja.
Eine Autorinnenkarriere. Und Sie sind dann auch irgendwann ins Deutsche gewechselt. Ja, anfangs haben Sie noch auf Englisch geschrieben. Es gibt hier zum Beispiel diese Novellen, die Dinge, die ich denke, während ich höflich lächle und Synchronicity.
Ja.
Die sind ursprünglich 2012 und 2014 erschienen und dann zusammen 2016 bei Fischer in der Übersetzung von Miriam Nünning, das heißt ursprünglich auf Englisch geschrieben.
Genau,
also
ja.
Also ihre erste Literatursprache war bei Englisch.
Ich habe eigentlich immer auf Englisch geschrieben und ich habe überhaupt nicht darüber nachgedacht, auf Deutsch kreativ zu schreiben. Das kam eigentlich durch eine Anfrage, die ich für einen Sachtext bekommen habe. Und das sollte ein Text über Privilegien sein, also Critical Whiteness. Und ich habe gefragt, ob ich das mit einer Kurzgeschichte ausprobieren darf. Denn ich dachte, es gibt genug Sachtexte über diese Sachen. Und ich habe gedacht, vielleicht mit einem kreativen Text kann ich die Themen irgendwie anders vermitteln und vielleicht an einen neuen Zielpublikum richten. Ja, und so ist Herr Grötrup setzt sich hin, ursprünglich entstanden. Das habe ich in 2014 geschrieben. Und das war tatsächlich meine erste deutschsprachige Kurzgeschichte. Und dann kam es nicht zu der Publikation, aber Glück im Unglück, als ich dann die Anfrage bekam, ob ich an dem Wettbewerb teilnehmen möchte. Es musste ein unveröffentlichter Text sein und ich hatte halt diesen einen Text, das ich damals geschrieben hatte. Und ich glaube, ich hätte nicht Ja gesagt, wenn ich diese Geschichte nicht schon gehabt hätte. Ja.
Also auch wieder Glück im Unglück.
Sozusagen, ja.
Herr Gröttrup setzt sich hin. Nicht ganz einfach.
Absichtlich nicht.
Mit dieser Geschichte haben Sie dann 2016 den Ingeborg-Bachmann-Wettbewerb gewonnen. Und damit waren Sie die erste Britin, die den Preis gewonnen hat, die erste schwarze Autorin auch. Und damit waren Sie echt mit einem, ich würde mal sagen, einem Rums im deutschen Literaturbetrieb angekommen.
Ja.
Hat das auch Ihr Verständnis, Ihr Selbstverständnis als Autorin stark verändert?
Of course. Erst habe ich ein bisschen eine Mini-Krise gehabt, so. Was bedeutet das? Bin ich jetzt Deutsche? Es hat sehr viele Fragen für mich aufgeworfen. Besonders, weil mit dieser Geschichte wurden sehr oft Vergleiche zu Loriot gezogen.
Aufgrund des Frühstückseis.
Frühstücksei, und dann musste ich mich ein bisschen mit Loriot beschäftigen. Dann habe ich darüber nachgedacht, wirklich, was es bedeutet, wenn ich als Britin, also eine Person, die in Großbritannien geboren, aufgewachsen, also sozialisiert worden bin. Es betrifft nicht nur Sprache, sondern mein Zugang überhaupt zu Geschichte, zu Literatur. Was das bedeutet, dass ich jetzt diese Bühne habe, ich bin unheimlich dankbar. Wie gesagt, das ist ein Preis. Erstens hätte ich mich nie beworben von mir aus und dann hätte ich es nie geschafft, einen Roman zu schreiben auf Deutsch. Und die Tatsache, dass ich mit einem Text plötzlich so viele Leute erreichen kann mit meinen Inhalten und so. Ich musste sehr darüber nachdenken, was ist das für eine Verantwortung auch. Also ich habe mich natürlich gefreut und dann habe ich gedacht, okay, don't blow it. In dem Jahr, in dem ich gelesen habe, hat auch Thomas Gadi gelesen. Und Thomas Gadi ist ein Autor aus Israel, der auch auf Deutsch schreibt. Und sein Deutsch, er nennt das selbst Broken German. Und er arbeitet mit dieser sogenannte kaputte Sprache. Und auch das erzählt etwas über seine Position in Deutschland. Und dann habe ich darüber nachgedacht, was mein Deutsch, also ich schreibe jetzt nicht Broken German, meine Sprache wird lekturiert und korrigiert und so weiter. Ich denke, es ist meinen Texten anzumerken, dass ich gewisse Witze mache oder Wortspiele oder so, die Menschen, die in Deutschland sozialisiert worden sind, vielleicht nicht darauf kommen würden. Und was das zur deutschen Vielfalt, sage ich mal, beiträgt, ja.
Ich kann das verstehen, dass Sie sagen, dann war ich plötzlich so berühmt mit einer Geschichte und hatte auch eine Verantwortung,
ja,
weil ich vielleicht auch etwas, oder ich spreche jetzt für Sie, also weil Sie einfach auch etwas Bestimmtes erzählen wollten.
Genau.
Sie sagen selbst von sich, ich bin Autorin. Aber ich bin auch Aktivistin.
Ja.
Ja, Sie waren und sind in verschiedenen Gruppen engagiert, auch in der Initiative Schwarze Menschen in Deutschland. Wenn Sie in sich hineinhorchen, was würden Sie sagen, wie viel Literatur steckt in Ihnen, wie viel Aktivismus?
Ja.
Also wie viel Prozent? So?
Ja, Prozent. Oh ja. Gute 97%. Das ist eine sehr spannende Frage. Ich versuche mal eine Antwort. Die Sache ist, dass ich denke, also ich bin eine Person, ich verwende Literatur tatsächlich als eine Möglichkeit, um meine aktivistischen Impulse zu leben, auszuleben. Also das heißt, ich möchte mich dafür einsetzen, dass es Gerechtigkeit in Deutschland gibt, Weltfrieden in der Welt und so weiter. Ich möchte, dass in diesem speziellen Fall, ich bin Teil des Literaturbetriebs jetzt, nicht mehr außen und versuche reinzukommen, sondern ich bin Teil der Netzwerke, ich habe Auftritte, ich bin auch im Fernsehen zu sehen oder im Radio zu sehen. Das heißt, ich versuche mit diesen Zugängen, die ich habe, die Tür auch ein Stück weit noch breiter aufzumachen, damit weitere schwarze Menschen auch reinkommen können. Dennoch, wenn ich schreibe, ich hoffe, dass es als, in erster Linie als Kunst wahrgenommen wird, die vielleicht zum Nachdenken anregt. Vielleicht ist das eine gute Antwort.
Mhm. Ja, Schwarz und Weiß spielt auch in Ihrem neuen Roman, überhaupt in Ihrer Literatur, aber auch in Ihrem neuen Roman eine Rolle. Sie erklären an einer Stelle, oder Sie erklären es ab und zu auch in Interviews, Sie erklären, dass Sie Schwarz mit einem großen S schreiben, weil
ja,
Schwarz mit einem kleinen S ist nur eine Farbe,
ja,
und Schwarz mit einem großen S ist eine Selbstbezeichnung, könnte man sagen. Also mich persönlich Ich bin immer so ein bisschen erschrocken über dieses Schwarz und Weiß, weil das selbst so klingt wie so ein totaler Gegensatz. Wir sitzen ja alle mehr oder weniger auf einer Braunskala, würde ich sagen. Von sehr hell beige vielleicht so bis dunkelbraun.
Und es wechselt auch.
So. Ja. Und es wechselt im Sommer und im Winter.
Ja, das
also
stimmt.
Eigentlich ist es eher eine Skala. Es sind gar nicht diese sehr, sehr harten Gegensätze. Wenn Sie jetzt sagen, mehr schwarze Menschen oder Raum für schwarze Menschen im deutschen Literaturbetrieb auch, was bedeutet dann schwarzer Mensch oder schwarze Person?
Ja, ich verstehe die Irritation, weil schwarz ist dann in dem Fall, wie Sie schon gesagt haben, nicht als Farbe definiert. Es geht nicht um Aussehen. Also wenn ich über schwarz und weiß rede, rede ich nicht darüber, wie Menschen aussehen, obwohl es oft damit verknüpft wird, natürlich. Bei diesen politischen Positionierungen hilft es mir, das als Verb zu verstehen. Das ist etwas, was wir machen oder etwas, was mit mir gemacht wird. Also ich werde zu Schwarzen gemacht. Ich bin aber auch eine Person, die mein Schwarzsein selbst produziert. Das heißt, ich setze mich damit auseinander. Ich setze mich damit auseinander, dass andere Leute vor mir, auch in anderen mehrheitlich weißen Kontexten, in meinem Fall in den USA oder in Großbritannien, die haben auch ihre Erfahrung mit Schwarzsein gemacht in diesen Ländern. Die haben aber Musik darüber geschrieben, die haben Lieder darüber gesungen, die haben wunderbare Literatur dazu geschrieben, die haben sich organisiert. Das sind die Schultern, auf denen ich stehe, wenn ich schreibe und wenn ich aktiv werde. Und das alles für mich bedeutet Schwarzsein. Ja.
Schwarz und Weiß spielen auch in Ihrem neuen Roman eine Rolle, so in etwa ist es geschehen. Hauptfigur Amata Haller ist schwarz. Ihr Chef Heinz Brockhaus, der Tote, ist weiß. Sie will zum alljährlichen Gedenken für die am 3. Mai 1945 abgeschossene Kap Arkona, ein Schiff, und dort wie jedes Jahr ihre Mutter treffen. Er fährt sie hin, nämlich nach Timmendorfer Strand, was wir alle jetzt aufgrund des Wahls Timmy, glaube ich, sehr, sehr stark im Ohr haben.
Das habe ich aber vorher angefangen zu schreiben.
Spielt hier auch nicht so eine große...
Ich wusste nicht, dass das passiert.
Ja. Spielt keine große Rolle, genau. Warum fahren Sie dahin? Weil der Großvater von Amata damals einer der Überlebenden dieser Tragödie war. Darüber sprechen wir gleich noch. Als die beiden dort ankommen, bringt sie ihn um. Warum dazu auch noch mehr gleich? Das weiß man aber schon zu Beginn des Romans. Also damit hat man jetzt nichts verraten, was sich vielleicht erst im Laufe des Romans entwickeln würde. Das ist gleich auf der ersten Seite klar. Der erste Text ist ein Brief, den Amata an ihre Mitstreiterin aus der schwarzen Community, Mitstreiterin Kechi, schreibt, also Mitstreiterin für die Rechte von Afrodeutschen, von Schwarzen in Deutschland. Und Kechi firmiert ja auch als die Herausgeberin des ganzen Buches, das nämlich aus mehreren und verschiedenen Texten besteht. Ja. Amata und Kechi, das ist ein wichtiges Verhältnis. Was haben die für ein Verhältnis zueinander? Sie sind beide schwarz, sie sind beide engagiert und trotzdem verstehen die sich nicht so richtig.
Ja, irgendwas ist passiert, das wird nicht wirklich näher definiert, dass sie ein bisschen auseinandergebracht hat. Obwohl durch Amatas Texte lernen wir ein bisschen zu verstehen, dass Amata schon eine anstrengende Person ist. Also Amata und Kechi sind befreundet, eng befreundet, die kennen sich seit der Kindheit. Amata ist ein bisschen chaotisch, also sie leiht immer Geld von Kechi aus und irgendwie Kechi ist immer die, die organisiert ist, hart arbeitet und muss Amata irgendwie mitziehen. Und offenbar Kechi ist auch Juristin. Das vielleicht ist nicht so günstig, wenn eine beste Freundin einen Mord begeht. Ist ein bisschen schwierig, glaube ich. Auf jeden Fall, es ist in diesem Text rauszulesen, dass Kechi Amata nicht mehr besucht in der JVA. Ja, wir lernen aber auch, dass Kechi sehr, sehr viel auf die Schultern hat. Also Kechi ist eine sehr extrem gut organisierte Person, engagiert. Sie organisiert diese Gruppe Beyond Reparations, eine Gruppe von schwarzen Deutschen. Amata berücksichtigt das nicht so wirklich. Also Amata denkt sehr viel über sich nach und nicht so sehr über die Freundin nach.
Ja, Kechi spielt eigentlich in der Geschichte gar nicht so eine große Rolle, sondern auch eigentlich eher als Organisatorin, also
genau,
in der Gruppe vielleicht, aber auch als Organisatorin des ganzen Buches. Ne? Das gibt es eigentlich nur wegen dieser Kechi.
Und es ist auch ein bisschen eine unsichtbare Aufgabe. Also auch ganz am Schluss erzählt sie, was sie noch machen wird, weil Amata jetzt fehlt, weil Amata jetzt ins Knast geht, fällt noch mehr Arbeit auf Kechi. Und das ist, ja, Sie ist eine treue Seele.
Ja. Ja. Ja, das kann man sagen, ja. Dem Buch vorangestellt haben Sie ein Gedicht von Mai Ayim. Das ist auch oder war eine junge Afrodeutsche, Vater Ghanaer, Mutter Deutsche. Mhm. Sie wurde 1960 geboren, mhm. ist unter schwierigen Bedingungen aufgewachsen, hat viel Ablehnung erlebt und hat dann, als dann später auch noch eine Krankheitsdiagnose dazu kam, sich 1996 in Berlin umgebracht. Sie hat Gedichte geschrieben. Warum haben Sie ein Gedicht von Mai Ayim diesem Buch vorangestellt? Was bedeutet sie Ihnen?
Ich würde gerne auch diese kurze Zitat dann gleich lesen, aber zur Person von Mai Ayim, sie ist für viele schwarze Menschen in Deutschland eine Schlüsselfigur. Sie ist auch Aktivistin gewesen und Kreativschreiberin, eine Kombination, die ich natürlich sehr, sehr wegweisend finde. Sie hat maßgeblich dazu beigetragen, dass es diese zwei Organisationen in der jüngeren schwarzen deutschen Bewegung, wie wir sie nennen, die gibt es seit 40 Jahren, die ISD-Initiative Schwarze Menschen in Deutschland. Ich glaube, ISD ist heute in the house, kann das sein? Yes. ISD Stuttgart.
Ah, da hinten wird ISD, ja. Stuttgart winkt.
Und ADEFRA, Afrodeutsche Frauen hieß es ursprünglich und jetzt ADEFRA, Schwarze Queerfeministische Organisation. Und Mai Ayim hat diese Organisation maßgeblich geprägt, also ins Leben gerufen. Eine von vielen Menschen, die damals das gemacht hatte, Mitte der 80er Jahre. Sie hat auch mit dieses Wort Afrodeutsch mitgeprägt zu einer Zeit, wo die Sprache in Deutschland damals, um Menschen zu beschreiben, mit einem weißen und einem schwarzen Elternteil eher dürftig war. Also Vokabeln kamen aus der Tierwelt oder so. Ja, sie hat 1995 dieses Gedichtband Blues in Schwarz-Weiß. Das ist ihre erste Gedichtsammlung. Und das waren eine Artikulation von Erfahrungen und Emotionen, so viele schwarze Menschen das wirklich fühlen konnten. Also sie hat viele Erfahrungen einfach in Worte gegossen, würde ich sagen. Und damals war das auch selten, also schwarze Menschen haben vielleicht Zugang zu Literatur. Das waren meistens englischsprachigen Texten oder vielleicht französischsprachigen Texten in der Diaspora. Und das war einer der ersten Texten aus einer afrodeutschen, also Perspektive in die deutsche Sprache, über das Leben in Deutschland, aus einer schwarzen Perspektive. Und deswegen war das so wichtig. Und dann, als ich angefangen habe, meinen Text zu schreiben, musste ich an diesen Gedicht denken, der Käfig hat eine Tür. Und was dieses Gedicht artikuliert für mich, das hat sehr gut gepasst zu dem Moment, also wie ich mich gefühlt habe, als ich geschrieben habe. Und soll ich das jetzt lesen?
Ja, sehr gerne.
Der Käfig hat eine Tür. Es ist eigentlich ein längeres Gedicht, aber das Zitat, was ich dann vorangestellt war, geht so. Der Käfig hat eine Tür. Es ist mir inzwischen lieber, ich bin ausgegrenzt. Es ist mir lieber, ich bin nicht eingeschlossen.
Ja, dieser kurze Text von Mai Ayim haben Sie Ihrem Roman vorangestellt. Ein Text aus den 90er Jahren. Das ist natürlich die Nachwendezeit auch gewesen, mit vielen auch rassistischen Anschlägen. Als ich es las, dachte ich aber auch, es ist auch die Zeit von Tic-Tac-Toe gewesen, der Band.
Yes.
Genau. Yes. Genau. Also dieses Gedicht steht dem Roman voran. Und lassen Sie uns doch jetzt den zweiten Text hören oder den Text, mit dem die Geschichte wirklich anfängt, nämlich Amatas Brief an Nkechi. Mhm. Den schreibt sie kurz vor ihrer Verurteilung. Und in dem wird deutlich, Amata bereut nichts.
Genau. Das hat viel Spaß gemacht zu schreiben, übrigens. Das ist ein Brief, wie gesagt. Brief von Amata Halle an die Herausgeberin JVA, Lübeck, 15. Januar 2026. Nkechi, ich werde in einer Stunde abgeholt, also komme ich direkt zum Punkt. Heute stehe ich endlich im Gerichtssaal und werde mich schuldig im Sinne der Anklage bekennen, denn ich habe Heinz Brockhaus getötet. Ich möchte behaupten, dass ich es bereue, aber das wäre gelogen. Ich habe sogar zur Feier des Tages meine Fingernägel lackiert mit der silbernen Glitzerfarbe, die ich so liebe. Du weißt schon. Ich bin bereit, ich bin sogar bestrebt, die Konsequenzen meines Handelns zu tragen. Bestrebt. Das Wort habe ich von dir. Seit Wochen warte ich auf diesen Tag. Die Verhöre, die Akten, die Presseanfragen. Ich werde alles endlich hinter mir lassen können. Vor allem die Sachen, die Menschen, die es echt hätten besser wissen sollen, über mich ausgesagt haben. Menschen, mit denen ich vor nicht allzu langer Zeit die Welt verändern wollte. Und andere Menschen, die ich trotz allem immer noch zu meiner Familie zähle. Und weißt du, Nkechi, ich hätte nicht gedacht, dass einmal der Tag kommen würde, an dem ich mich nicht einmal auf dich würde verlassen können. Spätestens, als ich deine Aussage las, wurde mir alles klar. Wir haben uns wohl nie wirklich gekannt. Jedenfalls, was ich dir schreiben will, ist einfach, dass ihr alle falsch lagt. Und nach meinem Geständnis werden sogar die in den hinteren Reihen verstanden haben, wie lächerlich eure Vorwürfe sind. Vielleicht weißt du das schon, aber ich wollte es dir geschrieben haben, sicherheitshalber. Eigentlich hatte ich vor, zu der ganzen Angelegenheit zu schweigen. Das ist ja mein gutes Recht. Aber als ich mich gestern mit Frau Thalwan zusammensetzte, um die letzten Vorbereitungen für heute Nachmittag zu treffen, musste ich an meinen ersten Termin mit ihr denken. Auf der Wache war das, einige Stunden nach meiner Festnahme. Ich wollte auch damals nicht reden, sie wusste ohnehin schon alles. Auf die Vernehmung warteten wir ewig lang. Und immer wenn Frau Thalwan mich ansprach, blickte sie leicht über meinen Kopf hinweg. Erst als es wirklich dringend war, wurde mir erlaubt, in Begleitung eines schlecht gelaunten Polizisten auf die Toilette zu gehen. Auf dem Weg dorthin sind wir an einem älteren Herrn vorbeigelaufen. Der Mann, der im übernächsten Verhörraum wartete, hatte ein träges Auge und eine Halbglatze. Graue Haarbüschel wuchsen in ihm knapp über den Ohren. Sympathisch wirkte er. Vielleicht hätte mein Opa so ausgesehen, hätte er bis ins hohe Alter leben dürfen. Jedenfalls fragte ich Frau Thalwan gestern, ob sie sich an diesen alten Mann erinnern könne. Sie blickte leicht über meinen Kopf hinweg. Vielleicht hatte sie die Frage nicht gehört. Erst als ich wieder zurück in meine Zelle war, wusste ich, warum ich plötzlich wieder an ihn denken müsste. Sie ist winzig wie ein Käfig, meine Zelle. Wenn ich meine Arme ausstrecken würde, könnte ich mit den Handflächen die sich gegenüberliegenden Wände berühren. Aber innerhin habe ich eine Zelle für mich allein. Ich nehme es dir übrigens nicht übel, dass du mich nicht mehr in der U-Haft besuchst. Nach allem, was passiert ist, ist es besser so. Und meine Zelle hätte ich dir sowieso nicht zeigen dürfen. Also gestern blieb ich kurz in der Tür stehen und blickte mich um, denn ich wusste, die letzten Male würden jetzt beginnen. Das letzte Abendessen, die letzte Dusche, das letzte Licht aus, das letzte Frühstück. Ich legte mich auf mein Bett, das letzte Mal, dass ich darauf schlafen würde, und es knallte etwas auf den Boden. Ich dachte, es wäre der Rechner von Frau Thalwan, und mein Herz blieb stehen. Sie hatte ihn mir nur widerwillig ausgeliehen, nachdem sie einsah, dass ich mich sonst nur schwer hätte vorbereiten können. Aber das, was von meinem Bett gefallen war, war ein Buch, und jetzt bin ich gespannt, ob du erraten kannst, welches es war. Es ist kein besonders dickes Buch, 200 Seiten oder so. Abgebildet auf dem Umschlag ist ein gut gekleidetes Paar, das leicht an der Kamera vorbeischaut. Er ist ein kamerunischer Mann, der einen glänzenden schwarzen Zylinder, ein weißes Hemd, eine Krawatte, einen langen schwarzen Mantel mit Pelzkragen und helle Handschuhe trägt. Er führt einen Spazierstock mit sich. An seiner Seite ist sie, eine weiße Frau mit einem dunklen Hut und einem langen weichen Mantel, dessen Kragen noch größer und pelziger ist als der ihres Mannes. Na? Klar kennst du es. Ich hob es jedenfalls auf, das Buch. Ich blätterte es durch und entdeckte ein Foto des Autors. Sofort wurde mir klar, er war es, an dem mich der sympathisch aussehende Herr im Verhörraum erinnert hatte. Warum bin ich nicht gleich drauf gekommen? Das Ehepaar auf dem Umschlag waren seine Eltern. Die Geschichte des Autors begleitet mich seit Wochen. weil ich so langsam lese, aber vor allem, weil ich nicht will, dass sie zu Ende geht. Weißt du, in diesem Buch sind die Erinnerungen eines Menschen versammelt, eines Afrodeutschen, der ziemlich genau vor 100 Jahren in Berlin geboren worden ist. Was er alles gesehen und erlebt hat, die Weimarer Republik, die Nazizeit, den Zweiten Weltkrieg, das Wirtschaftswunder, den Mauerfall, alles. Die Stimme des Autors begleitet mich. Ich lausche ihm abends, ich lausche ihm mittags und morgens, ich lausche ihm nachts. Ohne ihn wäre ich nicht nur gefangen, sondern komplett verloren. Meine Erinnerungen sollen bitte veröffentlicht werden. In voller Länge. Gerne auch mit diesem Brief vorneweg. Denn es ist wichtig, dass auch die, die nach mir leben, verstehen, was ich getan habe, wie ich es getan habe und vor allem, warum ich es getan habe. Sie sollen wissen, welche kleinen und großen Ereignisse dazu geführt haben, dass ich es tun musste. Und sie sollen lernen, dass der Mord am Brockhaus auf jeden Fall hätte verhindert werden können. Unbedingt. Es soll ihnen aber auch klar werden, dass so viele Dinge schiefgelaufen, so viele Steine liegen gelassen, so viele letzte Chancen verpasst worden sind, dass mir irgendwann keine andere Wahl blieb. Ich stehe zu meinem Handeln. Denn in Anlehnung an die Worte des ehrenvollen Martin Luther King, wir haben nicht nur eine rechtliche, sondern auch eine moralische Verantwortung, gerechte Gesetze zu befolgen. Umgekehrt haben wir eine moralische Verantwortung, ungerechte Gesetze zu missachten. Und du musst wissen, dass ein Gesetz, das besagt, dass Menschen wie Brockhaus nicht getötet werden dürfen, unmöglich gerecht sein kann. Das ist also meine letzte Bitte an dich, Nkechi. Nur noch das. Ich verspreche, danach hörst du nie wieder von mir. Amata. Danke.
Dankeschön. Sharon Dodua Utu, eine Lesepassage aus dem Roman So in etwa ist es geschehen, hier im Literaturhaus Stuttgart und auf SWR Kultur. Mein Name ist Katharina Borchert. Ja, die Erinnerungen von Amata, die sollen veröffentlicht werden und dafür sorgt Nkechi auch. Es kommt dann noch ein großes Kapitel mit einem Handy-Mitschnitt, einem Audio-Mitschnitt, aus Versehen. Ja. Das Handy von Brockhaus ist runtergefallen, das Display war kaputt. Das Handy hat diese Fahrt mitgeschnitten und auch seinen unendlichen Monolog, der Mann redet und redet. Da ging mir beim Lesen dann auch der Puls schon ein bisschen hoch. Ja. Gleichzeitig, bloß fürs Reden muss keiner ermordet werden. Das ist ein sehr, sehr klaustrophobisches Setting. Die beiden zusammen in einem Auto und sie kommen da beide nicht raus.
Es ist warm auch.
Oh, und es ist warm.
Und dann gibt es diesen Zeitdruck.
Ja. Ja. Also die beiden, es ist also mehr als ein Kammerspiel, würde ich sagen. Die beiden können einander nicht entkommen da in diesem Auto. Ist das eigentlich ein Krimi?
Ich glaube, es ist kein Krimi, weil wir wissen schon, who did it. Also wir wissen schon, wer die Mörderin ist. Aber ich bin froh, dass ich nicht die Person sein muss, die solche Labels vergibt. Also ich schreibe irgendwas und dann eine andere Person im Verlag ist dafür zuständig zu schauen, in welchem Regal es kommt. Ne? Mhm. Ich bin froh, dass ich das nicht machen muss.
Ja. Ja. Naja, es gibt einen Mord, es gibt eine Anklage,
das stimmt,
gibt eine Verurteilung. Und wir lernen auch im Laufe der Geschichte, wie das alles so vor sich gegangen ist.
Ja,
ne? Ja, das schon. Aber trotzdem, Krimi steht nicht drauf.
Nee.
Roman steht drauf.
Steht Roman, ja.
Ganz neutral. Ein Krimi ist auch Romane. Aber Sie haben mit diesem Buch schon wirklich einen, ich sag mal, einen literarischen Pflock eingeschlagen, ja? Also einen Marker gesetzt im Sinne von, okay, es reicht, jetzt kommt hier der erste, zumindest soweit ich weiß, der erste literarische Mord an einem Weißen. Bitteschön. Sowas hat man in der jüngeren deutschsprachigen Literatur noch nicht gelesen, oder?
Ich glaube auch nicht.
Nee.
Also es gibt natürlich zum Beispiel die verlorene Ehre der Katharina Blum, Heinrich Böll. Mhm. Da wird ein weißer Mann ermordet von einer weißen Frau. Es gibt Mareike Fallwickel, die Wut, die bleibt. Da wird auch ein Mann ermordet,
okay,
meine ich.
Also eine Frau bringt einen Mann um.
Ja,
so.
Aber eine schwarze Frau, die einen weißen Mann umbringt, I think I'm the first, ich glaube. Mal schauen.
Ja.
Jetzt werden wir es, spätestens jetzt werden wir es rauskriegen, ne? Wenn die HörerInnen anrufen und sagen, nein.
Da fällt mir noch was ein. Ja. Nee, aber mir ist tatsächlich auch nichts eingefallen. Nun kenne ich auch nicht alle Bücher, aber ich gucke einfach mal ins Publikum. Ist Ihnen ein anderes Beispiel bekannt? Nee, alle schütteln mit dem Kopf, keiner weiß es. Gut, dann ist es wahrscheinlich der erste Fall und das ist auch ordentlich laut, finde ich.
Also, ja. Ja. Es musste mal sein, oder? Als ich geschrieben habe, ich habe wunderbare TestleserInnen und ich habe auch eine Lektorin, eine super Lektorin gehabt und diverse Menschen im Verlag und in der Agentur und alle haben ihre Eindrücke. Also manche fanden das richtig toll und haben das gefeiert, immer wenn ich gesagt habe, ich schreibe über einen Mord. Yeah! Aber manche waren schockiert, verstört. Einige haben gedacht, oh, ich werde vielleicht sehr viel Kritik bekommen. Also,
haben Sie?
Ich war überrascht, es war okay. Bei den Besprechungen gibt es einige, die kritischer sind als andere, aber ich fand es im Rahmen immer. Ich war überrascht, dass es diese große Backlash nicht gab. Noch nicht.
Ja. Das Vertrackte ist ja in der Geschichte, dass Heinz Brockhaus eigentlich kein richtiger Böser ist. Nee. Der nervt halt schon, aber so richtig böse ist er nicht. Er ist sicherlich irgendwie kein hässlicher Nazi. Er arbeitet mit Amata zusammen bei einer Hilfsorganisation für Afrika, irgendwie ein Gutmensch. Und die Mörderin Amata Haller, die ist auch nicht böse. Die ist eigentlich sogar ziemlich sympathisch, auch ein bisschen anstrengend vielleicht.
Die haben was Ähnliches, wie ich finde. Ich bin die Autorin, das heißt, ich habe irgendwo über mich auch geschrieben in beide Figuren. Aber ich finde, das war Absicht, dass das keine eindeutig unschuldige, gute oder böse Figuren sind, wo man das leicht in eine Schublade stecken kann. Ich wollte nicht, dass diese Geschichte die Antworten gibt. Also ich wollte diverse Fragen aufstellen. Ich wollte schon, dass die Lesenden auch ein bisschen... Das klingt fies, wenn ich das sage, aber ich wollte, dass die Lesenden ein bisschen mitleiden mit Amata. Deswegen ist Brockhaus so unendlich lang geworden. Es tut mir sehr leid an dieser Stelle, die Leute, die leiden, wenn sie Brockhaus lesen. Aber wir mussten auch durch, ne? Also wir, die andere Brockhauses kennen.
Also, dass Brockhaus viel redet, wundert einen ja nicht. Er heißt Brockhaus.
Ja.
Warum haben Sie ihn Brockhaus genannt? Nach einem deutschen Lexikon?
Nein.
Zufall?
Wie kommen Sie drauf? Ja, es war lustig. Irgendwann dachte ich, das ist ein guter Name. Und dann, oh ja, es gibt diese Enzyklopädie. Und er denkt, er weiß alles und er muss das unbedingt auch immer mitteilen mit allen Menschen. Egal, ob man das wirklich wissen möchte oder nicht. Das ist zweitrangig. Ich finde, es passt zu ihm, der Name.
Mhm. Die beiden arbeiten zusammen bei einer Hilfsorganisation, sagte ich eben schon, Hilfsorganisation für Afrika. Die wird immer nur mit EFA abgekürzt und Amata will lange nicht sagen, was das nun genau bedeutet. Es ist ihr irgendwie peinlich und ich habe, oder wahrscheinlich alle denken dann so ein bisschen, was könnte das denn heißen? Ich dachte, Entwicklung für Afrika, Entwicklungshilfe für Afrika.
Das hätte auch gepasst,
aber dann ist es Essen für Afrika und wie haben Sie sich bei dem Namen gefühlt? Sie haben ihn erfunden.
Also wie gesagt, Amata hat ihre Ecken und Kanten. Auf jeden Fall arbeitet sie bei diesem Verein und das Schwierige ist ja, das ist ein Verein, das ist ein bisschen eine Kritik über diese sogenannte White Charity, also dieser Blick auf Afrika, afrikanischen Ländern, also Afrika ist ein Kontinent, nicht ein Land, dass die Menschen in Afrika alle zu bemitleiden sind und alle nur hungern und das ist das, was sie so schwierig findet mit dem Namen Essen für Afrika. Und deswegen will sie das nicht sagen. Brockhaus ist eine Person, der leidenschaftlich an seine Arbeit glaubt. Er wäre schockiert zu hören, dass Menschen ihn für sexistisch oder rassistisch oder so halten. Oder er hat sein Herz, wie sagt man, Herz auf der rechten Seite oder am rechten Fleck?
Auf dem rechten Fleck.
Aber ja, der hat diesen Hang, sehr überzeugt von sich selbst zu sein und anderen, ja, er findet sich toll sozusagen, anderen halt müssen geholfen werden. Das ist in allen Bereichen so. Und das war halt das, was ich ein bisschen rauskristallisieren wollte mit der Figur. Und ich habe das geschrieben, weil ich tatsächlich gerade in dieser Zeit in Deutschland als migrantische Person, als weibliche Person mit der Politik, die aktuell gemacht wird von unserem Bundeskanzler oder komischen Sachen, die er sagt zum Stadtbild oder was die Töchter denken oder whatever. Also das ist so eine brockhausische Attitüde, die er hat, wie ich finde. Und das musste irgendwie in meiner Literatur Ausdruck finden. Und deswegen ist Brockhaus geboren und dann gestorben. Ja.
Sie streifen das nur mit dieser Hilfsorganisation.
Genau.
Und ja, auch, weil Amata und ihre Freunde sich mit der Organisation wiederum Beyond Reparations auch organisieren und unter anderem einen offenen Brief aufsetzen, der führt zu einem neuen Problem. Diese Initiative hat einen offenen Brief an die Politik geschrieben und Amata, wir haben schon gehört, sie ist ein bisschen chaotisch, hat diesen Brief zu früh rausgegeben und ist dann für Nkechi nicht mehr erreichbar, weil sie dann ja auch im Auto ist mit Brockhaus. Die fahren dann nach Timmendorfer Strand, aber kommen da zu spät an für die Gedenkstunde. Über die sprechen wir gleich noch genauer. Aber wir hören noch eine zweite Lesung.
Ja,
und dann
gern
hören wir, wie die beiden in Timmendorfer Strand ankommen.
Okay.
Also eine Autoszene.
Genau. Ich wollte nur noch eine Sache sagen. An Timmendorfer Strand ist eine Skulptur. Und die Skulptur ist von einer jungen Frau, die irgendwie sitzt und hat ein Badetuch und trocknet sich den Rücken. Und diese Skulptur heißt Die Badende. Inzwischen waren wir spät dran, richtig spät. Es war nicht mehr zu leugnen, dass ich es wieder verkackt hatte. Meine Hände zitterten, als ich die Nummer meiner Mama wählte. Und ich war offen gestanden erleichtert, dass sie nicht abnahm. Brockhaus bestand jedenfalls drauf, direkt zur Promenade zu fahren. Er hatte im Kopf, dass es hinter der Touristeninformation einen Parkplatz gab. Aber weil sein letzter Ausflug nach Timmendorfer Strand schon lange her war, verlor er sich in diversen Einbahnstraßen und ich bin fast ausgerastet. Wie schwer kann es bitte sein, in einem so winzigen Ort einen Parkplatz zu finden? Um 14.20 Uhr, nachdem er endlich rückwärts in eine schattige Stelle hinter dem alten Rathaus gefahren war, sprang ich aus dem Auto und rannte durch die Kurpromenade. Ich schaute nach links und rechts. So viele Frauen, die wie Mama aussahen, gibt es ja an der Ostsee nicht. Doch sie war nicht da, meine Mama. Auch nicht an unserem Treffpunkt, wie jedes Jahr sonst. Da, wo die Badende seit Jahren auf ihrer Steinsäule sitzt, mit dem einen Bein über dem anderen und mit dem starren Tuch ihren Rücken abtrocknend, da kam ich keuchend zum Stehen. Ich schielte die Skulptur an und die Menschen liefen an mir vorbei, als wäre ich ebenfalls ein lebloser Gegenstand. Ich blieb noch eine Weile neben der Badenden stehen, zählte die Strandkörbe, als wären sie Sandkörner, sah Schiffe und Seepferdchen, bewunderten die Sonnendiamanten, die an die Küste gespült wurden. Was Mama wohl durch den Kopf gegangen war, als sie neben der Skulptur gestanden hatte. Es hatten uns höchstens 30 Minuten getrennt. Genau die Zeit, die Brockhaus mit seinem ständigen Anhalten, Zurückfahren und der Umparkerei verplempert hatte. Möglicherweise war sie sogar zu früh gekommen, sicherlich sogar. Je älter sie wurde, desto länger wartete sie an den unterschiedlichsten Orten, an Bahnhöfen und Flughäfen und in Cafés. Viel zu viel Zeit verbrachte sie mit dem Warten, weil sie sich davor fürchtete, vom Leben bestraft zu werden. Ich weiß nicht mehr, wie lange ich dort gestanden habe. Ich weiß noch, dass ich einen Moment innehielt, um zu lauschen. Ob die Badende meine Mama wohl angesprochen hatte? Bestimmt hatte sie mit eiserner Stimme über mich gelästert. Wieder zu spät dran, welch Überraschung. Mama hätte nicht einmal genickt. Sie hätte vielleicht ihre Handtasche noch enger an den Körper gezogen und sich für den Schatten bedankt. Aber vielleicht ist sie auch direkt gegangen, als der Zeiger der Uhr auf 14.01 umgesprungen ist. Wer weiß. Ich war nicht da, deshalb sie war nicht da. Ich hatte mich auf jeden Fall entschieden zu schweigen. Keine Nachricht an Mama und definitiv kein Kommentar Brockhaus gegenüber. Inzwischen war er nur noch ein paar Schritte von mir entfernt. Er rief mir etwas zu. Aber seine Stimme war gerade leise genug, dass ich so tun konnte, als hätte ich ihn nicht gehört. Ich drehte mich weg. Es war die falsche Zeit, um sich zu wundern, sich aus der Verantwortung zu stehlen oder sich zu irgendeiner Abhandlung über Eltern-Kind-Beziehungen, Trauer, Stau oder sonst was hinreißen zu lassen. Ich wollte seine fahlen Ausreden nicht mehr ertragen. Er schloss den Mund und von mir aus hätte es die ganze Strecke zurück nach Berlin so weitergehen können. Aber sobald Brockhaus sich hinter das Lenkrad gesetzt hatte, ging das Gerede wieder los. Ich meine mich zu erinnern, ihm gesagt zu haben, dass ich 5 Minuten bräuchte, ich müsse mich kurz hinlegen. Es ist aber gut möglich, dass ich mich einfach kommentarlos auf die Rückbank gesetzt habe. Ich presste die Hände an die Schläfen, als wollte ich verhindern, dass mein Kopf auseinanderbreche. Ich habe es nicht schlimm finden wollen, dass meine Mama nicht am Treffpunkt auf mich gewartet hatte. Ich habe eigentlich nicht bei dem Gedanken landen wollen, dass Grandma geblieben wäre. Und auch nicht bei der Frage, was so schlimm daran war, ein paar Minuten auf die eigene Tochter zu warten, selbst wenn diese Tochter ständig auf sich warten ließ. Ich legte mich hin und grub meine Nägel in die Handflächen, fester, immer fester, bis der Schmerz kaum auszuhalten war, etwas tiefer und ich hätte Blut gesehen. Auf einmal war es Brockhaus doch zu still im Auto. Und als er das Radio anschaltete, wurden gerade die Nachrichten anmoderiert. Es wunderte mich, dass es schon 15 Uhr war. Ich hätte schwören können, dass es nicht einmal 5 Minuten her war, dass wir uns über die Parkplatzsucherei gestritten hatten. Ich fand den Tonfall des Moderators seltsam. Wie schaffte er das, von den grausamsten Ereignissen so sachlich zu berichten, als würden die Katastrophen der Welt ihn überhaupt nichts angehen? Hier ein bisschen Krieg, dort ein kleiner Unfall und dann das Wetter. Ich versuchte wegzuhören, doch dann erzählte der Herr Moderator plötzlich von einem offenen Brief, der mir bekannt vorkam. Von der Initiative Beyond Reparations. Ich schnellte hoch. Mein erster Gedanke war, dass jemand aus der Gruppe sie fälschlicherweise an unseren Presseverteiler weitergeleitet hatte. Ich tippte auf Marie-Therese, ehe hätte ich sogar zugetraut, es absichtlich getan zu haben. Aber als der Herr Moderator aus dem Text zitierte, wusste ich, dass die Datei nur von mir kommen konnte. Sie beziehen sich auf Paragraph 1312. Deswegen hatte Inkechi mich so dringend erreichen wollen. Ich schaute noch einmal auf mein Klugfon. Meine Hände zitterten, als ich nach ihrer letzten Nachricht suchte. Und die ungeheuerliche Forderung nach der Abschaffung der Polizei. Alles drehte sich. Es war unendlich heiß. Eine Wespe klatschte immer wieder gegen die Scheibe. Dazu kam die dröhnende Stimme von Brockhaus, sein ständiges, ununterbrochenes Erzählen. Und dann Stille. Aus. Vorbei. Ich spürte mich wieder. Die Enden des Schals noch um meine Handgelenke gewickelt, traute ich mich zum ersten Mal an diesem Tag richtig durchzuatmen. Ich keuchte sogar und schaute mich um. Danke.
Dankeschön. Eine Passage aus So in etwa ist das Geschehen von Sharon Dodua Otoo. Ja, Stille aus. Vorbei, haben wir gerade gehört, das war der Moment, in dem Heinz Brockhaus starb, in Amatas Version der Geschichte. Später gibt es dann noch diesen Mitschnitt von Brockhaus Redefluss während dieser Autofahrt. Es gibt außerdem Amatas Brief an Kechi zu Anfang, haben wir schon gehört. Und am Ende gibt es noch Amatas Geständnis vor Gericht. Außerdem ein Nachwort von Kechi, ja, und eine Postkarte. Dieser Roman ist also eine große Textsammlung, auch eine Sammlung unterschiedlicher Perspektiven. So unterschiedliche Perspektiven, die kennen wir ja schon von Ihnen, ne? Aus Adas Raum zum Beispiel, stimmt, aus dem Roman. Und auch in der Bachmann-Preisgeschichte sprechen plötzlich Dinge. Ja. Genau. Warum ist das so bei Ihnen, immer diese Vielzahl der Perspektiven?
Das stimmt. Mir macht es Spaß, darüber nachzudenken, nicht wie ist es oder wie war es, sondern wie könnte es gewesen sein? Wie
so in etwa.
Ja, so in etwa. Wie haben es verschiedene andere Menschen betrachtet? Ehrlich gesagt, ich bin zufällig über ein Zitat hier in diesem Memoir von Theodor Wonja Michael, das ist das Bild, das beschrieben wird in diesem ersten Brief an Nkechi. Und er hat ein Zitat in seinem Memoir vorangestellt und das geht so: Der eine, ja, genau so ist es gewesen, der andere, aber genau so war es nicht. Und ich dachte, oh, also ich habe das nicht kopiert mit dem Titel, aber das finde ich interessant. Warum passen unsere Erinnerungen nicht immer genau überein oder stimmen sie nicht immer genau überein? Und was machen wir, wenn wir an etwas zurückdenken? Manchmal denken wir es viel schöner, als es war, oder vielleicht auch viel schlimmer, als es war. Und ich denke sehr gerne über verschiedene Perspektiven nach, weil wir als Gesellschaft bestehen aus Menschen mit unterschiedlichen Erfahrungen, unterschiedlichen Trigger, unterschiedliche Talente. Und das alles in der Summe zählt zu, wer wir sind und was wir wissen. Und ja, mich interessiert zu hören, wo wir nicht so oft von diesen Menschen hören. Das interessiert mich sehr, ja.
Sie bringen verschiedene Perspektiven zusammen und Sie bringen außerdem aber auch ganz unterschiedliche historische Ereignisse zusammen. Mhm. Und auch das ist eine interessante Leseerfahrung, die Dinge so zusammenzustellen, wie Sie das tun, weil das oft sehr, sehr ungewöhnlich ist. Zum Beispiel Amata und ihre Mutter, die treffen sich ja jedes Jahr an diesem 3. Mai immer zum Gedenken an den Untergang der Kap Arkona da in Timmendorfer Strand. Kap Arkona, denkt man jetzt so, okay, was hat das damit zu tun? Das ist das Schiff, das 1945 sank, also mit 7500 Häftlingen an Bord aus dem KZ Neuengamme bei Hamburg. Es fuhr da in der Lübecker Bucht und die britische Luftwaffe, die hielt dieses Schiff für einen Truppentransport und hat das Schiff versenkt. Und das ist besonders tragisch, weil die Häftlinge auf dem Schiff ja nun auch in die Freiheit hätten fahren können.
Ja. Ne?
Genau. Aber das Schiff wurde versenkt, die meisten Häftlinge kamen um. Im Roman aber überlebt Amatas Großvater, das, so haben sie das konstruiert, der war auch im KZ. Und ja, es gab eben auch Schwarze in Konzentrationslagern, das wissen wir oft nicht. Genau, und da bringen sie sozusagen die Debatte Amata mit ihren Organisationen, mit ihrem Job, bringen sie zusammen mit der Nazizeit im Grunde.
Genau.
Es ist viel Stoff für nur 140 schmale Seiten.
Ja, ne? Irgendwie.
Aber Sie wollten es kombinieren. Warum?
Ich wollte es kombinieren. Ich glaube, die deutsche Erinnerungskultur ist und bleibt ein wichtiges Thema für mich. Darüber würde sich der Bundeskanzler auch freuen, denke ich, und unser Kulturstaatsminister.
Das haben Sie gut gemacht.
Ja, vielleicht hören Sie ja. Ich nehme das auch übrigens ernst. Ich bin inzwischen, ne, ich habe die deutsche Staatsangehörigkeit angenommen. Es wird an alle Menschen, die die deutsche Staatsangehörigkeit in letzter Zeit annehmen müssen, auch sich bekennen dazu, dass sie nicht die freiheitliche Demokratie schaden werden und alles dazu machen werden, um das hochzuhalten und so weiter. Und ich glaube auch tatsächlich, ich habe schon von meiner Verantwortung gesprochen als Schriftstellerin, dadurch, dass ich eine öffentliche Person bin, dadurch, dass ich auf vielen Bühnen sitze, dadurch, dass ich Mikro vor meinem Mund habe, dass ich die Möglichkeit habe, wirklich Gutes damit zu tun und auf Sachen hinzuweisen. Und es ist mir wichtig, immer wieder nochmal, dass wir alle darüber nachdenken, was die Geschichte mit uns gemacht hat, wie die Geschichte weiterhin unsere Gesellschaft prägt. Und diese Geschichte mit Kap Arkona, das bringt britische und deutsche Geschichte zusammen. Also nicht nur in meiner Person bringe ich britische und deutsche Geschichte zusammen, sondern es gibt diese Ereignisse. Und das war mir auch extrem wichtig, nochmal einfach darüber nachzudenken. Oft wird versucht, Ländern an die Grenze festzuschnüren und Sprachen an Grenzen festzuschnüren. Aber es fließt all so viel ineinander. Und ja, ich finde das spannend, sowas anzuschauen und immer wieder so deutlich zu machen, dass diese Grenzen eigentlich fließend sind.
Was sehr interessant ist, ist, dass in Ihren Büchern immer wieder Kolonialismus und Holocaust zusammen gedacht und gebracht werden. Also in Deutschland herrschte lange Zeit die Auffassung, dass der Holocaust etwas nie Dagewesenes war, sowas wie ein Totalzusammenbruch der Zivilisation. Das kann man nicht relativieren, das kann man mit nichts vergleichen. Es ist einfach unfassbar gewesen. Mhm. Inzwischen gibt es aber auch Historiker, die anders denken und die These vertreten, dass die Strukturen, also der massenhaften Deportation und Ausbeutung von Menschen in der Kolonialzeit, für die Nazis fast sowas wie ein Vorbild oder das aufgegriffen haben für den Holocaust. Mhm. Mir leuchtet das tatsächlich ein. Und Sie schlagen in Ihren Büchern ja auch den Bogen zwischen der Menschenjagd an der ghanaischen Goldküste zum Beispiel in Adas Raum und der Ausbeutung, Vernichtung in KZs. Auch in Adas Raum geht es um das KZ-Mittelbau Dora in einem Großkapitel und in Ihrem neuen Roman kommt es wieder, also verbinden Sie dieses wieder. Es ist ein kompliziertes Thema, aber wie denken Sie darüber? Wieso bringen Sie das immer wieder zusammen?
Ja, zum einen, weil mein Zugang zu diesen Themen aus der Überzeugung kommt, dass wir alle Individuen sind, die unsere eigenen traumatischen Erfahrungen mitbringen, mitdenken. Und wir haben die Möglichkeit, durch diese traumatische Erfahrung empathisch mit den Schmerzen von anderen Menschen umzugehen. Also durch unsere eigene Verletzlichkeit können wir Verbindungen, Verbundenheit herstellen zu anderen Menschen. Und ich bin überzeugt, dass das der Weg ist, um nach vorne zu gehen. Es dient nur die Menschen, die, ich sage das bewusst schwammig, es dient nur die Menschen, die uns schwächen wollen, das so eine Art Teile und Herrsche hinzustellen und dass, you know, eine Konkurrenz hergestellt wird zwischen verschiedenen Erinnerungen oder Erinnerungen an Unrecht. Ich glaube, dass es viele Menschen in Deutschland gibt inzwischen. Zum Beispiel, ich bin Teil von einer Organisation, die heißt Coalition for Pluralistic Public Discourse. Sehr schwieriger Name. Es ist eine deutsche Organisation, CPPD. Und das ist eine Organisation ins Leben gerufen von vielen Menschen, die aus einem jüdischen Background kommen, die verschiedene Gruppen und Individuen zusammenbringen, die in der Communities aktiv sind, die auch künstlerisch aktiv sind, die auch Verbindungen zu Educational, also die machen Bildungsarbeit. Und es geht immer wieder um solidarisches Erinnerungsarbeit. Und ich unterstütze ihre Arbeit sehr, weil das sind Menschen, die haben erkannt, die haben einen gewissen Zugang zu Ressourcen und die teilen das solidarisch mit anderen Gruppen, zum Beispiel Menschen aus Sinti und Rohingya-Communities, die oft nicht so viel Zugang zu Ressourcen haben. Und es geht darum, einfach, dass wir viel mehr Erinnerungen produzieren. Und mehr Erinnerungen führt zu noch mehr Erinnerungen und Solidarität. Und als ich über meine Figuren nachgedacht habe, schien es mir unmöglich auszuklammern, dass schwarze Menschen, die in Deutschland leben, auch von der Nazi-Vergangenheit betroffen sind. Also viele schwarze Menschen haben in ihrer Familienbiografie Nazi-Opas oder so. Meine Kinder, also ihre weißen Familienmitglieder, sind in Münster und NRW. Also das ist tatsächlich noch nie offen Thema gewesen, aber sie werden verwickelt sein zum Teil in dieser Nazi-Zeit. Und das ist etwas, was ich nicht ignorieren kann, auch nicht ignorieren möchte. Meine Aufgabe wäre dann, einen sensiblen Umgang damit zu finden. Und wenn ich das gut mache, dann schaffe ich es, eine Verbindung zu diesen Geschichten auf eine sensible Art und Weise hinzukriegen, das Raum aufmacht. Wie gesagt, dass die Lesenden nicht mit fertigen Antworten konfrontiert sind, sondern dass sie die Möglichkeit haben, darüber nachzudenken, vielleicht Gespräche zu führen mit anderen Menschen, die andere Zugänge zu diesen Geschichten haben.
Ihr Roman beleuchtet, ich sag mal, die düsteren Ecken der Vergangenheit und auch der Gegenwart, aber er trommelt, und das ist auch das Stichwort Verbindung, von dem Sie gerade sprachen, aber er trommelt auch einige gute Geister zusammen, sage ich jetzt mal. Also Ayim haben wir schon zitiert am Anfang. In der ersten Lesepassage tritt Theodor Wonja Michael mit seinem Buch auf, afrodeutscher Sohn eines Kameruners. Dann nennen Sie in Ihrem Roman die Namen Martin Luther King, haben wir auch gehört, Audre Lorde und George Floyd. Mhm. Es geht auch ums Atmen, auch das Würgen, Strangulieren und das Thema Atmen spielt mehrfach eine Rolle in ihrem Roman. Und Amata wiederum, die heißt Amata, weil das Beloved heißt. Ja. Und das ist nun wieder die Hauptfigur in Toni Morrisons Roman Beloved auf Englisch, Menschenkind auf Deutsch. All diese Namen, das ist auch sowas wie ein Referenzsystem für Ihren Roman, oder?
Ja, das stimmt. Also hier mache ich das explizit, so gut ich kann, dass ich diese Namen nenne, auch in der Danksagung. Es gibt noch einen Namen, Paul Celan, habe ich auch genannt. Vielleicht haben einige das gemerkt in diesem Teil, in dem Brief, was ich vorgelesen habe, gibt es einen Satz, das sehr wie ein Zitat aus Todesfüge klingt. Und der Grund, warum ich das gemacht habe diesmal, so explizit, war zu sagen, meine Literatur ist nicht alles, also ich würde so gerne sagen, ich bin so originell und ja, Genie, aber eigentlich bin ich eine Person, die vieles gelesen hat, vieles aufgesaugt hat, also viele Filme geguckt habe, Musik gehört habe, Ausstellungen, Bilder gesehen habe oder so. Und das alles hat etwas mit mir gemacht. Und diesmal ist es in diese Konstellation in meinen Roman rausgekommen. Und das ist immer wieder so. Immer wieder, wenn ich mich hinsetze und einen Text schreibe, bin ich geprägt von den vielen verschiedenen Stimmen, die ich hören, lesen dürfte. Ich glaube, das sind wir alle auf eine Art und Weise. Ich glaube, wir alle haben das. Und anyway, diesmal wollte ich das wirklich explizit machen. Ja.
Ihr Buch hat viel Wumms, das hatten wir schon gesprochen. Es ist ein starkes Statement für unsere gegenwärtige deutschsprachige Literatur. Und ich bin mir auch ziemlich sicher, dass Ihr Roman in zukünftigen Literaturgeschichten immer wieder erwähnt werden wird. Ja, vorsichtigere Geschichten, die geraten leichter wieder in Vergessenheit. Ja, aber so eine markante Story, die wird sicherlich bleiben. An einer Stelle notiert Amata in ihren Erinnerungen, das haben Sie auch vorhin vorgelesen, vielleicht bin ich heute unbedeutend, aber in 100 Jahren, wer weiß. Ja. Schreiben Sie, Frau Otto, schreiben Sie mehr fürs Heute oder auch schon ein bisschen mit Blick auf die Zukunft?
Ah, das ist auch eine gute Frage. Manchmal, wenn ich ein bisschen deprimiert bin, also alle Leute, die schreiben, vielleicht kennen das, dass sie an ihrem Schreibtisch sitzen. Wer wird das lesen? Das ist alles rubbish. Ach man. Und dann ist so deprimiert. Und dann hilft es mir, mich da anzusehen. Wie heißt der Mann nochmal, der sein Ohr weggeschnitten hat?
Vincent van Gogh.
Genau. Er hat doch in Armut gelebt, ne? Und dann, er ist arm gestorben. Und manchmal hilft es.
Dann denken Sie an ihn.
Ja, und denke, ja, vielleicht, wenn ich tot bin, dann werden alle meine Literatur lesen und dann kann ich weiterschreiben.
Ja, ja.
Ich werde aber mein Ohr nicht abschneiden.
Nein, bitte nicht. Dankeschön. Sharon Dodua Otu, so in etwa ist es geschehen, heißt Ihr neues Buch. Erschienen ist es bei Fischer. Ich bin Katharina Borchert. Sie hörten einen Mitschnitt aus dem Literaturhaus Stuttgart hier auf SWR Kultur. Sharon Dodua Otu, vielen Dank für diesen gemeinsamen Abend.
Vielen, vielen Dank für das Gespräch.